Wie wird man eigentlich Torschützenkönig in der stärksten Liga der Welt? Ganz einfach, indem man lieber ohnmächtig vom Stuhl fällt, als den Wettbewerb im Luftanhalten zu verlieren. So geschehen im Leben unseres neuen Gastes bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Daikin Handball Bundesliga. Er ist der Spielmacher der Schweizer Nationalmannschaft, hat sich beim TASV Eisenach in den Fokus gespielt und ist seit dieser Saison beim deutschen Meister beim SC Magdeburg aktiv. Manuel Zehnder hat turbulente Zeiten hinter sich und hat dabei eines nie verloren: die absolute Klarheit zu wissen, was er will und was eben nicht. Er geht seinen Weg, kompromisslos. Auch dieses Wort wird eine Rolle spielen in unserem Gespräch, genau wie seine besondere Beziehung zu Eisenachs Trainer Mischa Kaufmann. Ganz viel Freude mit Manuel Zehnder vom SC Magdeburg in Folge 120 von Hand aufs Herz. Manuel, schön, dass du bei uns bist, dir die Zeit genommen hast. Es ist Montagnachmittag. Ihr habt am Samstag gegen Melsungen gespielt, seid quasi schon wieder auf dem Sprung Richtung Zagreb. Wie geht's denn dir aktuell?
Hi, danke für die Einladung. Ja, es ist ziemlich viel aktuell. Also wir haben sehr, sehr viele Spiele. Man hat kaum Zeit, die Spiele zu verarbeiten. Du hast gesagt, wir haben Samstag in Melsungen gespielt. Definitiv nicht unser bestes Spiel, aber wir haben überhaupt keine Zeit. Wir hatten gestern einen Tag frei, um das Spiel ein bisschen zu vergessen, müssen aber morgen früh schon wieder weiter nach Zagreb und es geht um die nächste Aufgabe, ja.
Wie schaffst du dir Ausgleichsmomente? Gibt's die überhaupt? Was machst du, um mal den Kopf vom Handball wegzukriegen?
Ja, sehr, sehr schwierig aktuell, weil ich die Situation natürlich noch nicht so kenne. Ist jetzt meine erste Saison in so einem Team, wo es wirklich um jeden Wettbewerb geht. Aber für mich ist schon immer mein Ausgleich meine Familie, meine Freunde. Ich probiere viel mit ihnen zu reden. Gestern auch mit meiner ganzen Familie gefacetimed, eine Stunde lang. Das ist so ein bisschen mein Moment, wenn ich da fühle ich mich wieder wie in der Schweiz. Wenn ich mit meiner Familie telefonieren kann, meinen Hund sehe übers Handy, das ist so ein bisschen den Moment, wo ich abstellen kann.
Dein Hund ist bei deinen Eltern untergebracht oder wie machst du das?
Ja, also wir haben uns den damals, als ich noch in der Schweiz gewohnt habe, zusammengeholt. Da habe ich eine eigene Wohnung gehabt, da haben wir uns das Ganze so ein bisschen aufgeteilt. Aber als ich dann nach Deutschland gewechselt bin, ist der Hund ganz zu meinen Eltern, weil ich natürlich nicht alleine hier mit den ganzen Reisen auf einen Hund aufpassen kann.
Vermisst du ihn?
Ja, sehr. Also das war fast mein täglicher Begleiter in der Schweiz. Ich bin mit dem aufgewacht und ist natürlich auch ein Stück meiner Familie, der nicht da ist, ja.
Ihr hattet vor diesem Melsungen-Spiel einen sehr, sehr guten Saisonstart in der Liga. 14 zu 2 Punkte, habt gegen Kiel verloren. Dann kam dieses Pokalspiel gegen Kiel und damit verbunden das Pokal aus und diese Niederlage in Melsungen. Wie sehr trübt denn das gerade so ein bisschen diesen guten Saisonstart?
Ah, ich glaube, es zeigt so ein bisschen allgemein unseren Saisonstart. Ich glaube, dass wir in der Bundesliga zwar gut gestartet sind, aber trotzdem in der Champions League einige Spiele haben liegen lassen. Wir verlieren das Finale im Superglobe, verlieren das Finale im Supercup. Also da müssen wir ehrlich zu uns selber sein. Das war nicht der Start, den wir uns so vorgestellt haben. Jetzt auch schon mit 4 Minuspunkten in der Bundesliga. Ich glaube trotzdem, dass wir immer noch komplett vorne drin sind. Also du hast nur Melsungen, die 2 Minuspunkte haben, sonst haben alle Mannschaften schon mehr Minuspunkte. Ich glaube, dass das Ganze bis zum Ende spannend sein wird. Aber wir müssen natürlich jetzt an den Sachen arbeiten. Also wir haben sehr, sehr viele wichtige Spiele diese Saison, wie gesagt, Finals und auch Pokalspiele verloren, die wir unbedingt gewinnen wollten. Und ja, da müssen wir ehrlich zu uns selber sein, das Ganze ändern. Und ja, wie gesagt, am Anfang, wir haben keine Zeit, das irgendwie Revue passieren zu lassen, sondern müssen das direkt besser machen.
Wie ist dein Gefühl, wie gehen Spieler, die jetzt schon länger hier sind in Magdeburg, die es nicht gewohnt sind, diese entscheidenden Spiele zu verlieren, weil es in den letzten Jahren einfach nie so war, dass sie verloren wurden? Wie gehen die damit um? Haben die Schwierigkeiten damit, sich an diese neue Situation zu gewöhnen?
Also ich glaube, die Spieler kennen das schon. Also die haben ja zwar letzte Saison die Bundesliga und den Pokal gewonnen, haben ja trotzdem in der Champions League Spiele verloren, haben das Final Four verloren. Das Jahr zuvor hat man zwar die Champions League gewonnen, hat die Bundesliga nicht gewonnen. Also man kennt das ja schon. Das sind ja nicht, man gewinnt ja nicht immer alles. Aber die Situation jetzt ist natürlich schon ein bisschen eine andere. Uns fehlen Spieler. Wir müssen noch enger zusammenrücken jetzt in dieser Situation. Ich glaube, aktuell, es geht einfach nur gemeinsam. Und das sieht, glaube ich, jeder, dass das so ein bisschen eine neue Situation ist. Mit neuen Spielern, mit dem Druck, den wir bisher noch nicht hatten, weil wir jetzt unbedingt liefern müssen. Aber ich glaube, dass wir genug erfahrene Spieler haben, um damit umzugehen.
Du hast es gerade selber gesagt, es ist alles verdammt eng beieinander da oben an der Tabellenspitze und es wird vermutlich auch bis zum Ende der Saison so bleiben. Es sind dann also am Ende wieder die berühmt-berüchtigten Kleinigkeiten, die entscheiden, wer es macht. Was ist diese Kleinigkeit? Ist es das Team, was du gerade angesprochen hast, dass man wirklich eine Mannschaft ist? Ist es sowas wie Energie, Glaube? Was macht diesen minimalen Unterschied am Ende?
Ja, ich glaube, das kann vieles sein. Also es ist definitiv ein großes Stück Glaube. Man muss definitiv mit allem, was man macht, an dieses Ziel glauben, diese Bundesliga zu gewinnen. Man muss daran glauben, was man macht, sei es in der Abwehr, im Angriff, im Training, auf Reisen. Man muss als Team an etwas festhalten und an das glauben. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Champions League hast du auch schon angesprochen. Da läuft es noch nicht so richtig. Zwei Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Platz 7 aktuell in der Gruppe. Es ist deine erste Champions League-Saison. Was überwiegt denn für dich in der Wahrnehmung aktuell mehr? Diese Doppelbelastung, alle 3 Tage Handball zu spielen oder in den Flieger zu steigen und Richtung Barcelona, Zagreb oder wohin auch immer zu fliegen und sich mit den besten Mannschaften der Welt zu messen?
Ja, natürlich ist der Reisestress enorm. Wie gesagt, wir fliegen morgen schon wieder nach München, von München nach Zagreb, einen Tag später Spiel, Tag später schon wieder zurück. Aber also ich genieße das voll. Wie gesagt, meine erste Champions League-Saison, das ist das, wovon man immer geträumt hat als kleiner Junge, mal Champions League zu spielen, diese Hymne zu hören, wenn du dort einläufst. Das ist was sehr, sehr Spezielles, worauf ich mich immer freue, auch übermorgen wieder in Zagreb. Aber natürlich bleibt nicht viel Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, um das aufzusaugen, aber ich probiere das so gut wie möglich zu genießen.
Wann hattest du zum ersten Mal den Traum von der Champions League? Kannst du dich daran noch erinnern oder war das schon immer einfach da?
Das, also mit der Bundesliga zusammen irgendwie schon immer da. Also ich habe schon immer alles auf Handball gesetzt. Ich wollte schon immer unbedingt Handball spielen. Für mich gab es zwar früher, als ich noch klein war, nur immer meinen Verein. Da konnte man sich irgendwie nicht vorstellen, von seinem Verein wegzuwechseln. Aber wenn man dann irgendwann erwachsen, größer wird und die Spiele guckt von den ganz großen Spielern, dann will man da natürlich unbedingt hin.
Und bei deinem Verein fing damals alles an. Da sind wir eigentlich schon mittendrin oder zumindest am Anfang unseres zweiten Teils. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir über deinen Weg und deine Karriere. Ihr seid ja wahrscheinlich nicht nur in unserem Podcast regelmäßig dabei, sondern verfolgt auch live das Spektakel in der stärksten Liga der Welt. Am liebsten natürlich vor Ort in der Halle. Aber auch von zu Hause seid ihr ja mittlerweile bestens versorgt. Fast jeden Tag Live-Handball, oft mit mehreren Spielen parallel. Da kommt die Datenleitung in den eigenen vier Wänden auch schnell mal an ihre Grenzen. Jeder kennt's, jeder liebt's. Fürs ruckelfreie und entspannte Handball-Livestreaming braucht's also vor allem eine schnelle Internetverbindung. 1000 Mbit pro Sekunde zum Beispiel? Klingt gigantisch, aber wie schnell ist das eigentlich wirklich? Weiß eh keiner und ist am Ende auch völlig egal, denn mit dem Cable Max von Vodafone kannst du dir sicher sein, dass du das schnellste Kabelinternet hast. 1000 Mbit pro Sekunde lohnt sich besonders, wenn viele Geräte gleichzeitig im Netz sind. Also für Familien und WGs, für alle Gamer und Serienjunkies und natürlich für Handballliebende wie euch, die sich 3 Spiele parallel auf 3 verschiedenen Endgeräten reinziehen. Das Giga-Zuhause Cable Max mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde gibt's für 44,99 im Monat. Und 240 € Cashback gibt's für euch obendrauf. Das heißt, für rechnerisch 35 € im Monat könnt ihr im schnellsten Kabel-Internet surfen, das ihr bekommen könnt. Und das Ganze findet ihr noch bis zum 4.12. in der Black Week Offer auf vodafone.de/blackweek. Und selbst wenn ihr jetzt noch bei einem anderen Anbieter seid, könnt ihr mit dem Vodafone-Wechselvorteil jetzt schon wechseln und euch das Black Week-Angebot sichern. Solange der alte Vertrag läuft, zahlt ihr bei Vodafone gar nichts und das bis zu 12 Monate lang. Und die Kündigung, die übernehmen sie auch noch für euch. Stärkstes Argument für Menschen wie mich, spart nämlich eine Menge Nerven und Zeit, die ihr lieber mit uns hier bei Hand aufs Herz verbringen könnt. Manuel Zehnders Weg hat begonnen am 24.10.1999 in Aarau in der Schweiz. Dein Papa ist Schweizer, deine Mama ist Deutsche. Du hast beide Staatsbürgerschaften. Aufgewachsen in der Schweiz heißt aber, du bist Schweizer durch und durch?
Ja, also jein. Wie gesagt, also nicht wie gesagt, ich fühle mich natürlich mehr als Schweizer, weil ich dort aufgewachsen bin, weil meine ganzen Freunde Schweizer sind. Aber natürlich habe ich trotzdem meine Mama, meine Oma im Allgäu, zu der ich eine Verbundenheit habe und ja, auch ein bisschen Deutscher bin.
Dein erster Verein ist der HSC Suhr Aarau gewesen, also quasi im selben Ort, in dem du aufgewachsen bist. Deine Eltern sind da beide noch aktiv, dein Papa als Präsident und deine Mama als Geschäftsführerin seit 2021.
Das stimmt so nicht ganz. Mhm. Mein Papa war Präsident, hat aber vor 3, 4 Jahren schon aufgehört. Und meine Mama war Geschäftsführerin, nachdem mein Papa Präsident war, hat aber jetzt auch vor einem Jahr schon aufgehört. Aber ja, bei uns war eigentlich die ganze Familie, außer meine Schwester, in dem Verein involviert, ja.
Du bist nicht dran vorbeigekommen an dem Thema als Kind, oder?
Ehrlich gesagt habe ich meine Eltern da mehr so ein bisschen reingebracht. Okay. Ja, also mein Papa war früher Schwinger, das ist eine Nationalsportart in der Schweiz. Hat auch so ein bisschen Handball gespielt, aber nie wirklich. Meine Mama hat eigentlich nie was mit Sport zu tun gehabt. Und ich habe dann im Kindergarten irgendwie angefangen, Handball zu spielen oder sogar noch vor dem Kindergarten und bin da voll beigeblieben und habe da so ein bisschen meine Eltern dann reingezogen.
Weil sie dich begleitet haben, quasi zum Training gebracht haben, zu den Spielen und dann irgendwie auch Feuer gefangen haben?
Ja, irgendwie war ich dann in der C-Jugend und der Verein hat dann irgendwie jemand gesucht, der sich so ein bisschen um die Junioren kümmert. Dann ist da mein Papa so ein bisschen eingestiegen. Meine Mama ist dann mal eingestiegen, weil sie sowieso von Beruf mit Finanzen zu tun hat. Dann hat sie mal die Buchhaltung irgendwie übernommen und so kam das dann, ja.
Das ist ganz witzig, weil normalerweise ist es ja andersrum. Die Eltern holen die Kinder irgendwie zum Handball, weil sie selber gespielt haben. Bei dir ging der Impuls quasi von dir aus und du hast dann den Rest der Familie komplett infiziert.
Ja, irgendwie, also man muss sagen, bei mir in der Familie gibt es trotzdem auch Handballer. Also mein Patenonkel, er hat früher Handball gespielt und sein Papa war ein großer Handballspieler in der Schweiz, Nationalspieler. Also es liegt schon auch ein bisschen in den Wurzeln, aber angefangen Handball zu spielen habe ich eigentlich von mir selber und bin dann geblieben, weil es Spaß gemacht hat. Und ja, so sind dann die anderen dazugekommen.
Du hast vorhin schon gesagt, dein großer Ausgleich ist deine Familie. Und wenn man sich dein Instagram-Profil anschaut, dann sieht man auch viel Familie, viel Freunde. Wie sehr fehlt dir deine Familie hier in Deutschland?
Ja, schon sehr. Also wie gesagt, die Familie ist für mich mit Abstand das Größte, was ich habe. Ohne sie könnte ich nicht annähernd das machen, was ich jetzt mache. Sie haben mich immer unterstützt, egal was es war. Sei es 100% auf Handball zu setzen, nach Deutschland zu gehen, innerhalb von Deutschland jetzt schon zweimal umzuziehen. Sie waren immer für mich da. Sie haben nie eine Entscheidung irgendwie hinterfragt. Also natürlich haben sie mit mir über Entscheidungen auch diskutiert, aber wenn ich mich für was entschieden habe, dann sind sie immer zu 100% hinter mir gestanden. Und ja, es war einfach immer mein Fundament sozusagen. Ich wusste immer, dass ich sie hinter mir habe.
Gab es eine Entscheidung, wo sie anderer Meinung waren als du oder wo sie sich eine andere Entscheidung von dir gewünscht hätten und du am Ende dann trotzdem das gemacht hast, was du für richtig hältst?
Ja, definitiv ganz oft. Also ich glaube, es hat angefangen in der Schweiz, als ich meine Ausbildung abgebrochen habe, um alles auf den Handball zu setzen, weil ich so ein 100%iges Praktikum hätte machen müssen. Da war dann halt mehr so, ja, aber irgendeine Ausbildung brauchst du, du musst irgendwas abschließen. Ja, ist mir klar, aber ich möchte alles auf Handball setzen. Ich glaube, das hat auch noch lange an meinen Eltern gezerrt, vor allem an meinem Papa, das wurde mir lange vorgegaukelt, aber mittlerweile kommt da eigentlich nichts mehr. Und dann kam natürlich jetzt das Thema im Sommer mit Erlangen. Da war natürlich für meine Eltern das Risiko, ob ich überhaupt noch Handball spielen kann diese Saison, ob ich dieses Risiko eingehen soll. Da waren sie am Anfang auch anderer Meinung. Aber wie gesagt, ich habe mich dann dazu entschieden und dann kam auch nie mehr eine Nachfrage, sondern sie standen 100% hinter mir.
Warum du dich dafür entschieden hast, besprechen wir natürlich nachher noch. Gehen einmal chronologisch deinen Weg durch und starten gleich natürlich in deinem ersten Verein in Aarau. Aber bleiben einmal kurz noch bei deiner Familie, denn dass das vielleicht manchmal gar nicht so einfach war, dich zu unterstützen, hat uns deine Schwester verraten.
Hallo Anne, hoi Mandu. Hier ist Julia, die Schwester von Manuel. Ich erzähle eine kleine Geschichte aus unserer Kindheit. Es überrascht mich nicht, dass du nun da im Sport stehst, wo du jetzt stehst. Schon immer warst du kompetitiv. Schon immer kanntest du da kaum Grenzen. Kannst du dich noch erinnern, dass du einmal ohnmächtig vom Stuhl gefallen bist? Als wir etwa 5 und 6 waren, waren wir bei unserem Freund Elias auf Besuch. Zusammen saßen wir am Esstisch. Dann kam euch die großartige Idee, einen Wettbewerb daraus zu machen, wer länger die Luft anhalten kann. Und so hast du die Luft lange angehalten. Sehr lange. So lange, dass du blau angelaufen bist und ohnmächtig vom Stuhl gefallen bist. Kurz später kamst du wieder zu Bewusstsein. Zum Glück ein Zwischenfall ohne Folgenschäden. Wer weiß. Doch ich bitte dich, diese Wettbewerbe mit dem Luftanhalten auch in Zukunft zu unterlassen. Denn ich weiß, du würdest auch noch ein zweites Mal vom Hocker fallen. Und wir wünschen dir liebe Grüße hier noch von deiner Mama.
Hoi Mandu, liebe Grüße.
Und von deinem Papa.
Sali Mandu, alles Gute.
Ciao.
Kanntest du die Geschichte noch?
Ja, die wird mir oft vorgehalten, ja.
Ist dir leicht unangenehm, oder?
Nee, ja, also das war ganz witzig damals, ja. Also ich glaube, meine Eltern fanden das nicht so witzig. Ich glaube, vor allem die Mama von meinem Kumpel damals, weil meine Eltern waren nicht dabei, aber als ich dann bewusstlos auf dem Boden lag, ja, war nicht so witzig.
Ja, da kriegt man als Mama, die ein Besuchskind hat, mal kurz Panik, dass die anderen Eltern möglicherweise darüber nicht so happy sein könnten.
Ja, das kann ich mir vorstellen, aber das war irgendwie,
Aber
ja.
das zeigt ja, die Geschichte zeigt, verlieren ist für dich keine Option. Also dann lieber ohnmächtig vom Stuhl fallen, als diesen Wettkampf zu verlieren.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mir so bewusst war, dass ich gleich in Ohnmacht falle, aber ich wollte auf jeden Fall unbedingt gewinnen, ja.
War das im Familienleben auch so? Also hat deine Schwester darunter auch leiden müssen, unter deinem Siegeswillen, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Brettspiele gemacht habt als Familie oder so?
Man muss dazu sagen, dass meine Schwester auch nicht ganz harmlos ist. Also meine
Liebe Grüße in
Schwester,
die Schweiz.
ja, meine Schwester kann auch sehr gut austeilen. Also sie war natürlich auch die große Schwester. Sie ist fast 2 Jahre älter. Deswegen musste ich auch oft zurückstecken. Sie kann auch sehr, sehr gut austeilen. Aber ja, also ich wollte natürlich auch immer bei diesen ganzen Brettspielen und wenn wir mit der Familie was gespielt haben, immer gewinnen. Aber wie gesagt, meine ganze Familie ist eigentlich sehr ehrgeizig, deswegen glaube ich nicht, dass sie darunter gelitten haben.
Und dein Ehrgeiz, dein persönlicher, hat dich weit gebracht, zunächst erstmal das Handballinteresse zur HSC oder zum HSC? Zum HSC, Suhr Aarau. Da hast du bis 2022 gespielt. Du hast alle Jugendmannschaften durchlaufen, hast vorhin ja schon mal gesagt, so, es war für dich eigentlich nie vorstellbar, diesen Verein zu verlassen. Wann kam zum ersten Mal für dich der Gedanke, okay, ich muss irgendwann hier weg, um die nächsten Schritte, die ich gehen will, auch gehen zu können?
Ich glaube, als ich angefangen habe, das Ganze so ein bisschen kompetitiv zu machen, natürlich war es am Anfang nur Spaß. Also ich habe ich glaube, mit 5 Jahren damit angefangen, Handball zu spielen. Habe auch noch ein bisschen Tennis gespielt am Anfang. Aber dann wirklich ernst angefangen hat das Ganze so mit 12, 13, als ich an die Sportschule gewechselt bin. Da war dann klar, dass ich alles auf Handball setzen möchte und dass es irgendwann natürlich auch ins Ausland gehen soll.
Du bist der erste Spieler, der alle Nachwuchsstufen bei deinem Verein durchlaufen hat und dann den Sprung vom HSC direkt in die Bundesliga geschafft hat. War dir das bewusst?
Ja, als das natürlich rauskam, dass ich in die Bundesliga gewechselt bin, war das natürlich in der Schweiz ein Thema. Bei uns im Verein wurde das auch groß angekündigt, deswegen war mir das bewusst, ja.
Dein Profidebüt in der Schweizer Liga hast du mit 17 gegeben. Weißt du noch gegen wen?
Nee.
2016 war das gegen Basel, RTV Basel.
Okay, nee, also daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Also kannst du dich auch an den Tag nicht erinnern und diesen Moment jetzt zum ersten Mal im Profibereich auf der Platte zu stehen?
Nee, also ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, wann ich das erste Mal bei uns in der Halle gespielt habe. Nee, irgendwie gar nicht, nee.
Ist oft ja so, dass dann so besondere Ereignisse irgendwie im großen Ganzen verschwimmen und man so diese Marken gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel hat.
Ja, ich bin gerade selber überrascht, aber ja, ist ja jetzt schon fast 10 Jahre her, ne?
Ja,
deswegen.
Eben.
Nee, also ich kann mich an die Saison irgendwie noch erinnern, dass ich meine ersten Einsätze hatte dort mit 16, 17. Mhm. Irgendwie glaube ich an das erste Tor kann ich mich sogar erinnern, aber irgendwie wie das Ganze angefangen hat, die erste Einwechslung habe ich jetzt nicht vor Augen.
Was war das für ein Gefühl, das erste Tor?
Ja, das war natürlich sehr speziell, weil ich da auch meine ganzen Freunde und Familie in der Halle hatte, für die das immer ein Ziel war, für diesen Verein in der höchsten Liga zu spielen, und dass ich es dann mit irgendwie 16, 17 dort machen durfte, war sehr speziell.
Dein Trainer damals, einer, der dir noch ein zweites Mal begegnet ist, nämlich in Eisenach bis 2021, war euer Trainer Mischa Kaufmann. Und euch verbindet natürlich nicht nur durch die Eisenacher Zeit, sondern vor allem durch diese Anfänge.
Wahnsinnig. Ja, hallo Manni. Ich denke, du erkennst mich schnell an meiner Stimme. Auf diesem Weg wollte ich dir einfach mal sagen, was für einen unglaublichen Weg du gemacht hast. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich das Bild anschaue, als ganz kleiner Bube, 15-Jähriger, was für Träume und Ziele du hattest. Und viele haben sich gedeckt mit meinen Zielen und Träumen. Und ich kann mich an eine Situation gut erinnern, wo du, wie mit den Junioren, du, ich und mein Vater in Köln waren am Final Four und wir uns versprochen haben, dass wir das zusammen erreichen werden und schaffen werden. Ja, es ist sehr, sehr schön, das zu sehen, was du bis jetzt geschaffen hast und erschaffen hast. Und ich weiß, dass du noch viel vorhast, viel auf deinem Weg, und dass du noch nicht da bist, wo du möchtest, im Sinne von deinen Zielen, was du erreichen möchtest mit Titel. Und ich weiß, dass du sehr, sehr hart dafür arbeitest. Und ich bin riesig stolz auf dich und auf deinen Weg, was du bis jetzt gemacht hast, geleistet hast. Und wünsche dir weiterhin alles Gute. Hey Junge, du spielst bei Magdeburg. Was Größeres gibt es momentan nicht. Und von dem her, halt die Ohren steif und geh deinen Weg. Geh ihn kompromisslos. Relentless, du weißt es.
Welche Bedeutung hat er in deinem Leben, Mischa Kaufmann?
Ja, natürlich eine sehr große. Also wir sind uns in Eisenach nicht zum zweiten Mal begegnet, sondern schon ja, das dritte Mal, weil ich ihn schon in den Junioren hatte.
Junioren, Nationalmannschaft?
Nee, also Junioren bei meinem Verein in der B-Jugend.
Und dann seid ihr zusammen in den Männerbereich gegangen?
Dann wurde er Trainer vom Herrenbereich, dann bin ich da nachgerutscht und dann natürlich in Eisenach. Aber ja, also wie gesagt, ein Riesenstellenwert in meinem Leben, nicht nur handballerisch, auch privat. Wir kennen uns jetzt seit über 10 Jahren. Wie gesagt, in der B-Jugend hat das damals angefangen. Ja, wir hatten die gleichen Ziele, was er auch gesagt hat. Wir wussten von Anfang an, was wir wollten. Und deswegen hat das, glaube ich, so gut gepasst. Ich habe unter ihm meine ersten Spiele im Herrenbereich gemacht, in der höchsten Liga der Schweiz. Dann meine ersten Bundesligaspiele für Eisenach unter ihm gemacht. Das war, ja, uns verbindet seit über 10 Jahren eine Freundschaft im Handball und privat, ja.
Erzähl mal von diesem Tag beim Champions League Final Four, wo ihr gemeinsam wart.
Ja, da war ich glaube ich 14 oder 15. Da waren wir das allererste Mal in Köln zum Final Four. Das war das Jahr, als Flensburg die Champions League gewonnen hat. Und ja, wir waren dort auf dieser Tribüne, haben zugeguckt, wie Flensburg die Champions League gewonnen hat und haben halt gesagt, dass wir das unbedingt auch mal machen wollen. Und ich glaube, seitdem verbindet uns dieser Traum so ein bisschen.
Wäre es jetzt komisch, die Champions League zu gewinnen ohne Mischa Kaufmann als Trainer? Oder meinst du, es wäre okay für ihn?
Ich glaube, er wird es mir verzeihen. Also die Champions League zu gewinnen ist nie komisch, egal mit wem. Aber es natürlich irgendwann mal auch noch mit ihm zusammen zu gewinnen, wäre natürlich schon ein Traum.
Traust du ihm zu, die Champions League zu gewinnen als Trainer?
Ich weiß, dass er die Champions League mal gewinnen wird als Trainer, ja.
So sehr ist der Glaube an ihn? Wow.
Ja, also er wird vorher nicht aufhören, ja.
Okay, also Mischa Kaufmann gewinnt mit 85 die Champions League. Das wäre doch ein schönes Bild.
Wäre vielleicht
am
ein
Stock.
Spät, ja.
Jetzt kann ich.
Das ist möglich, ja. Ist möglich bei ihm.
Ja. In welchen Punkten ähnelt ihr euch? Also außer im Ehrgeiz natürlich, das haben wir schon rausgestellt, aber was ist sonst noch etwas, was euch verbindet? ist das Wort kompromisslos hängen geblieben. Er hat gesagt, geh deinen Weg weiter, kompromisslos. Ist das sowas, was ihr ähnlich angeht? Wenn
ja,
dann
das,
ganz und richtig?
Das kommt von diesem Buch Relentless von Tim Grover. Das war so das erste Buch, was er mir gezeigt hat, wo das Ganze so ein bisschen angefangen hat. Ja, was uns, glaube ich, sonst verbindet, ist einfach auch der Spaß an diesem Sport. Ich glaube, wir lieben beide diesen Sport durch und durch. Also nicht nur, dass es ein Job für uns ist, sondern ich sage das immer, dass für mich das Wichtigste an diesem Sport der Spaß ist. Und ich glaube, das ist bei ihm auch. Er liebt es, Handball zu gucken, Handball zu trainieren. Er hat es geliebt, es zu spielen. Und ich glaube, das verbindet uns.
Mhm. 2019, 2020, in der Saison bist du dann als bester Nachwuchsspieler in der Schweiz ausgezeichnet worden. Bist du jemand, der mit solchen persönlichen Auszeichnungen gut umgehen kann? Oder, also viele Mannschaftssportler mögen ja so persönliche Auszeichnungen nicht, weil sie immer sagen, am Ende geht es um die Mannschaft. Wie ist das bei dir? Wie war das für dich damals, diese Auszeichnung zu bekommen?
Also ich glaube, es ist gelogen, wenn jemand sagt, dass er so eine Auszeichnung nicht mag.
Das glaube ich übrigens auch.
Weil natürlich ist es eine große Ehre, solche Auszeichnungen zu gewinnen. Aber natürlich ist es trotzdem auch eine Mannschaftssportart. Also am Ende bringt dir so eine Einzelauszeichnung nichts, wenn du mit dem Team nichts erreichst. Aber ja, wie gesagt, das sind schöne Ehrungen, die einem zeigen, dass man auf dem richtigen Weg sind.
Und dann 2 Jahre später habt ihr European League gespielt. Quasi dein erster Step ins internationale Geschäft. War das immer noch so ein bisschen so ein Abenteuer damals in der Schweiz? Was hörte sich jetzt so an, dass eben auch die Tatsache, in der ersten Schweizer Liga zu spielen, so ein bisschen schon was Besonderes war für den Verein?
Ja, also das war nicht European League, es war European Cup. Also
okay.
Das ist dieses dritte hinter European League. Aber ja, für alle Spieler vom Verein war es was sehr Spezielles, weil wir halt nur die Schweizer Liga immer gekannt haben. Da hast du 9 Gegner, also es ist nur eine 10er-Liga, da hast du 3-mal, 4-mal gegen den gleichen Gegner in der ganzen Saison und dann halt mal was anderes zu haben, irgendwie nach Österreich zu fahren, nach Slowenien, nach, wo waren wir noch, in Tschechien mal gegen andere Gegner zu spielen, hat uns unglaublich Spaß gemacht. Das waren immer Hin- und Rückspiele. Ich glaube, das hat uns als Team und als Verein sehr, sehr viel gegeben.
Was hat es dir persönlich gegeben? Also wie sehr haben sich deine Skills dadurch weiterentwickelt, wenn du sagst, plötzlich waren es eben nicht mehr die 5, 6 gleichen Mannschaften, gegen die du 4-mal im Jahr spielst?
Ich glaube, es hat vor allem auch gezeigt, wo man steht. Mhm. Es war so ein bisschen Vergleich auch mit internationalen Mannschaften. Natürlich sind das keine internationalen Top-Mannschaften, also die waren jetzt auf einem ähnlichen Level wie wir. Aber es war, glaube ich, einfach ein Zeigen auf einer anderen Bühne. Also das war natürlich dann auch der Grund, wieso ich nach Deutschland wechseln konnte. Weil die Schweiz natürlich schon nicht oder damals auch nicht so gesehen wurde, wie sich die Schweiz das vielleicht wünscht.
Und wie sich es mittlerweile entwickelt hat?
Und ja, natürlich, es kommen immer mehr Spieler aus der Schweiz jetzt nach Deutschland oder generell ins Ausland. Aber damals war, wenn du den Schritt ins Ausland machen wolltest, dann musstest du dich zuerst international zeigen.
Du bist auch Top-Torschütze deines Vereins dann geworden in der Saison. Warst du schon immer ein Shooter?
Ich muss jetzt ja sagen. ja, also ich glaube nicht mal, dass es unbedingt dran liegt, dass ich gerne werfe, sondern einfach, dass ich gerne Entscheidungen treffe, dass ich gerne den Ball in der Hand habe und was damit mache. Dass es dann oftmals im Torschuss endet, ja, ist halt so. Aber ja, ich treffe gerne Entscheidungen, ich nehme gerne Verantwortung auf mich und deswegen habe ich auch den einen oder anderen Wurf. Ja.
Stimmt es, dass du in dieser Zeit noch als Kellner gejobbt hast nebenbei?
Ja, also ich wollte immer unbedingt so schnell wie möglich von zu Hause weg, weil ich...
Obwohl du so familienverbunden bist.
Ja, ich glaube, dass seitdem ich zu Hause raus bin, dass das noch stärker wurde, diese Verbundenheit zu meinen Eltern und meiner Familie. Ja, wo waren wir? Beim Kellnerjob, ja.
Genau, du wolltest schnell raus von zu Hause und hast deswegen Geld verdient wahrscheinlich.
Genau, und bin dann in eine WG gezogen und um mir das so irgendwie einigermaßen finanzieren zu können, habe ich nebenbei noch gekellnert, ja.
Wie lange hast du das noch gemacht?
Nur 3 Monate, weil dann kam direkt Corona und die Restaurants mussten zumachen, ja.
Und danach war es dann auch keine, also die Notwendigkeit war danach ja dann nicht mehr da.
Ja, also das hat sich dann irgendwie nicht mehr ergeben. Ich habe dann, glaube ich, auch einen neuen Vertrag unterschrieben bei meinem Verein und habe dann nur noch Handball gespielt, ja.
2022 im Herbst hast du dich dann für die Schweizer Nationalmannschaft entschieden. Nicht für die Deutsche, obwohl die Möglichkeit da gewesen wäre. Ist dir die Entscheidung schwer gefallen? Hast du lange darüber nachgedacht?
Also als ich mich für die Schweiz entschieden habe, war natürlich Deutschland noch nicht offen. Also ich hatte keine Einladung der deutschen Nationalmannschaft. Aber ja, die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, weil ich habe mir das lange extra offen gehalten, weil ich nichts zumachen wollte. Aber am Ende war es dann die Entscheidung für die Schweiz, genau wegen dem Thema vom Anfang, weil ich mich halt mehr als Schweizer fühle, weil sich das Ganze vielleicht ein bisschen mehr richtig anfühlt.
Aber nachdem du dann für die Schweiz gespielt hast, gab es, glaube ich, nochmal ein Gespräch mit Alfred Gislason, oder?
Ja, also ich habe, das war sogar 2021, habe ich 3 Länderspiele gemacht in Tunesien. Aber das, da wusste die Schweiz, dass ich die einfach mitmache, um mal ein bisschen dabei zu sein, aber dass mich die Spiele nicht sperren werden. Und danach habe ich ja die WM und EM trotzdem noch abgelehnt und habe mich dann erst, als ich in Deutschland war, entschieden, ja.
Hat Alfred versucht, dich zu überreden?
Also das war jetzt kein Überreden, sondern mehr einfach, Junge, wir haben gesehen, dass du Handball spielen kannst, dass du interessant bist, dass es natürlich große Konkurrenz gibt in Deutschland, aber ja, dass wir dich auf jeden Fall gesehen haben. Aber ich habe ihm da im Gespräch schon direkt gesagt, dass ich meine Entscheidung schon gefällt habe.
Hast du es mal bereut oder ist es der richtige Weg für dich?
Natürlich gab es mal Momente, wenn man Deutschland im Olympiafinale sieht, wo man denkt, boah, da könnte man jetzt vielleicht dabei sein. Aber ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war, für die Schweiz zu spielen. Deswegen bereuen tue ich es nicht, nein.
Woher kommt diese starke Entwicklung der Schweizer Nationalmannschaft oder des Schweizer Handballs generell? Du hast es vorhin selber gesagt, vor 5, 6 Jahren hat keiner über die Schweiz gesprochen und jetzt kommen immer mehr Schweizer Nationalspieler in die Handball-Bundesliga.
Ja, ich glaube, dass genau das der Grund ist, dass immer mehr Spieler nach Deutschland kommen. Ich glaube, das war unbedingt notwendig, dass die Talente, die wir haben, dass die den Schritt ins Ausland machen. Das war früher nicht so, weil es den Spielern in der Schweiz sehr gut ging. Aber ich glaube, dass mittlerweile die Spieler immer mutiger werden und sehen, dass es sich lohnt, diesen Schritt ins Ausland zu machen. Und ja, je mehr junge Spieler diesen Schritt machen, desto mehr erfahrene Spieler haben wir.
Weil sie einfach ganz anders die Möglichkeit haben, sich hier in Deutschland weiterzuentwickeln, weil der Wettbewerb ein höherer ist.
Ja, es ist, also ich mag die Schweizer Liga, aber du kannst das Level nicht vergleichen. Die Bundesliga, wo du dich jede Woche mit den besten Spielern misst, ist einfach was anderes als die Schweizer Liga. Das ist Fakt, ja.
Nach diesen 3 Länderspielen gegen Tunesien, von denen du gesprochen hast, kam dann dein offizielles Debüt für die Schweiz im November 2022 beim Vier-Nationen-Turnier. Kannst du dich noch daran erinnern, wie dieses Debüt gelaufen ist?
Ich glaube, mein offizielles Debüt habe ich gegen Georgien zu Hause in der EM-Quali gemacht, oder?
Wenn du das sagst, du wirst es besser wissen als ich.
Doch, also ich habe meine ersten Spiele damals in Tunesien gemacht, aber habe dann das erste Pflichtspiel, nachdem ich mich wirklich für die Schweiz entschieden habe, im November 2022 gegen Georgien in Bern gemacht.
War das vielleicht das Vier-Nationen-Turnier? Vielleicht reden wir von demselben, weil so viele Länderspiele wird es im November 2022 nicht gegeben haben. Wahrscheinlich ist das genau das. Wahrscheinlich reden wir von...
Nee, das war EM-Quali.
Also okay.
Aber ich habe mein Debüt in Tunesien gegeben, ja, an einem 4-Länder-Turnier. Aber das war...
Gut, ja. Dann haben wir jetzt hier recherchetechnisch gerade irgendwas durcheinander gehauen. Dann lass uns bei der EM-Quali bleiben, also diesem Spiel gegen Georgien. Ab da war es dann quasi offiziell. Also das war der Tag, wo du sagen konntest, okay, ich bin jetzt Schweizer Nationalspieler. Wieder so ein Step auf der Karriereleiter, wieder so ein Haken, den man machen kann hinter etwas, das man erreicht hat, oder?
Ja, also es fühlt sich jedes Spiel für die Schweiz zu spielen richtig gut an, weil du darfst dein Land vertreten in dem, was du gerne machst. Du bist unter den, ich sage jetzt mal, besten 16 in dem, was du machst in deinem Land und das ist natürlich jedes Mal eine Ehre und das war ein ganz spezielles Spiel, weil ich mich natürlich lange dagegen entschieden habe. Und dann doch dieses Spiel zu machen mit der Schweizer Nationalhymne und ja, direkt um eine EM zu spielen, das war schon speziell.
Und dann hast du diese EM gespielt, Anfang des Jahres, im Januar 2024. Ihr seid ausgeschieden in der Gruppenphase, du hast 29 Tore gemacht und Andi Schmid war damals noch dein Mitspieler, jetzt ist er dein Trainer. Ist das komisch?
Ja und nein, weil Andi war schon immer nicht ein normaler Mitspieler. Es war schon immer ein Vorbild und auf jemand, den man gehört hat, auf jemand, zu dem man hochgeschaut hat. Deswegen hat sich das nicht groß verändert, seit er Trainer ist. Er ist immer noch ein Riesenvorbild. Natürlich war es was anderes, wenn er neben dir steht und dir auch mal einen Ball zuspielt, so ein bisschen dieses Verspielte. Aber jetzt, er war schon immer jemand, den du gefragt hast, wenn du was wissen wolltest.
Hat sich sein Verhalten verändert als Trainer? Versucht er irgendwie, in Anführungszeichen, Chef zu sein, also distanzierter zu sein, nicht so sehr Kumpel? Oder ist das eigentlich genauso wie vorher?
Ja, überhaupt nicht. Also er hat sich eigentlich nicht verändert. Natürlich probiert er in gewissen Phasen zu zeigen, dass er jetzt nicht mehr unser Mitspieler ist, sondern unser Trainer. Aber ich glaube, dass er diesen Respekt einfach schon von Natur auf hat, von den Spielern von uns. Wie gesagt, weil er für jeden von uns ein Riesenvorbild ist. Jeder hört auf ihn. Also ich glaube nicht, dass er irgendjemandem von uns was beweisen muss. Er hat genug bewiesen in seiner Karriere. Deswegen fällt ihm das, glaube ich, einfach, diese Autorität zu haben.
Was kann man von ihm lernen? Also alles klar, aber was ist das Wichtigste, was man von ihm lernen kann?
Ich glaube, für mich persönlich ist das Wichtigste, von ihm zu lernen, diese Ruhe im Angriff, diese Abgezocktheit. Also bei Andi war immer alles ganz genau angesagt. Und ich glaube, mein Handball ist mehr so ein bisschen frei, vielleicht manchmal ein bisschen verrückt. Und da diese Balance zu finden, die er perfekt hatte, also er wusste in jeder Sekunde, jeder Pass genau, was er spielen möchte. Mhm. Und ich glaube, dass ich da sehr viel von ihm lernen kann.
Wie präsent ist dieses Eröffnungsspiel dieser EM noch für dich? In diesem Stadion vor, keine Ahnung, wie viel waren es, 50.000?
Ja, nicht ganz so präsent. Okay. Also,
geht unter wahrscheinlich, wenn man da unten auf der Platte steht. Man kriegt es gar nicht so richtig mit, die Dimensionen, oder?
Ja, also das Spiel selber, als das Spiel dann angefangen hat, daran kann ich mich nicht so viel erinnern, weil es natürlich auch negativ für uns ausgegangen ist. Mhm. Was aber extrem präsent ist, war das Einlaufen. Also wo sie dann deinen Namen sagen und du in diese Halle reinläufst, da bekommt man dann auch mit, wie viele Leute das wirklich sind. Mhm. Aber beim Spiel kriegst du das nicht mit.
Was ist dein Traum mit der Schweizer Nationalmannschaft? Also glaubst du, dass es möglich wäre, mit dieser Nationalmannschaft einen Titel zu gewinnen?
In den nächsten Jahren nein. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir an den nächsten 2-3 Turnieren einen Titel holen werden. Mhm. Natürlich werden wir alles dafür geben und können davon träumen. Aber ich glaube nicht, dass es realistisch ist, zu sagen, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren Titel holen werden. Aber ich glaube, dass sich die Schweiz in eine Richtung entwickelt, mit den jungen Spielern, wo immer mehr nach Deutschland kommen, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren diesen Anschluss an die Top-Nationen haben können. Und ich glaube, unser Anspruch muss es sein, in den nächsten Jahren an jedem Großturnier dabei zu sein, was nicht selbstverständlich war in den letzten Jahren. Das muss Pflicht für uns sein. Wir wollen an jedem Großturnier sein. Und ich für mich persönlich habe gesagt, es wäre ein großer Traum, 2028 in LA dabei zu sein.
Bei den Olympischen Spielen?
Ja.
Aber du sagst es gerade, Voraussetzung ist natürlich, weiter bei den Wettbewerben dabei zu sein, regelmäßig präsent zu sein. Ihr habt jetzt die EM-Quali gerade gespielt, habt deutlich verloren gegen Deutschland mit 26-35 und dann unentschieden gespielt 29-29 gegen Österreich. Alles offen für die EM-Quali 26.
Ja, definitiv. Also wir haben eine Gruppe, die nicht ganz so einfach ist, mit Deutschland klar Favorit, dann Österreich, die das in den letzten Jahren echt gut gemacht haben und dann noch mit der Türkei. Du musst natürlich die Türkei schlagen, wenn du dich qualifizieren möchtest. Das sind 4 Pflichtpunkte, die du holen musst. Und dann musst du vielleicht noch aus den anderen Spielen gegen Deutschland, Österreich irgendwo noch 2-3 Punkte mitnehmen. Ja.
Ist Österreich vielleicht so ein bisschen auch ein Vorbild? Also wenn du schaust, wie sich der österreichische Handball entwickelt hat und welche Rolle sie mittlerweile international spielen, ist das so ein Weg, den die Schweiz vielleicht auch gehen kann, gehen will?
Also so, Ich glaube, dass wir den Weg anders gehen müssen, aber definitiv, also so wie sie jetzt auch an der EM gespielt haben im Januar und sie haben keine bessere Mannschaft, als wir das haben. Deswegen ist das definitiv was, was wir auch erreichen wollen. Ja.
Du sagst, ihr müsst den Weg anders gehen. Wie?
Ja, ich glaube, dass es Österreich sehr, sehr viel nicht über handballerische Qualität, also natürlich haben sie auch Top-Spieler mit Billig, mit Hutecek, mit Mössl im Tor, aber ich glaube, dass sie das mehr über diesen Kampf und über diesen Teamgeist machen, den brauchen wir natürlich auch, aber ich glaube, dass wir über die nächsten Jahre eine bessere Mannschaft stellen als Österreich, ist mein Gefühl. Ich kenne nicht alle jungen Spieler von Österreich, aber ich glaube, dass wir echt eine gute Truppe zusammenkriegen über die nächsten Jahre und dass wir das, dass wir zeigen wollen, dass wir Handball spielen können.
Also individuell dann einfach stärker besetzt auf den Positionen, wenn du dir das Potenzial anschaust bei euch.
Ja, nicht nur individuell, sondern auch spielerisch als Team, ja.
Wir verlassen die Schweiz gleich und springen nach Deutschland, aber wir verlassen die Schweiz nicht, ohne zum Abschluss noch waschechtes Schweizerdeutsch, sagt man, ne? Zu hören. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich verstehe nur die Hälfte und ich habe die Sprachnachricht mittlerweile 3-mal gehört, aber du, Manuel, wirst sie uns gleich übersetzen können.
Ich bin gespannt.
Und dann hoffentlich auch die Frage beantworten können, die gestellt wird in dieser Sprachnachricht.
Einen schönen guten Tag miteinander. Hallo Annette, ciao Manni, da ist Julius. Manni, vom rechten Flügel in der U15-Junioren zum Bundesliga-Topscorer und jetzt Spieler beim SC Magdeburg, ist ein bisschen crazy. Wer hat dies dazu mal gedacht? Ich glaube nicht viele, aber das Wichtigste ist, du hast es. Du hast immer daran geglaubt, du hast das immer wollen, hast dir das Ziel in den Kopf gesetzt und hast auch alles dafür gemacht, um dort zu sein, wo du jetzt bist. Egal, was andere gedacht und gesagt haben, aber das ist ja bei dir manchmal eh kein Problem bei deinem eigenen Kopf, aber ist, glaube ich, auch gleichzeitig ein bisschen, ja, dein Rezept zu deinem Erfolg. Darum mach weiter so, bleib auf deinem eigenen Weg. Gratuliere. Ja. Und ich muss dir da, glaube ich, noch irgendeine lustige Geschichte erzählen. Eine gemeinsame Geschichte. Aber da das nicht so meine Stärke ist, gebe ich dir einfach den Input dazu und du kannst dann selber entscheiden, ob du überhaupt weiter auf die Geschichte willst, drauf eingehen willst. Und das Stichwort wäre einfach Badeausgang, glaube ich, vor etwa 5 oder 6 Jahren und dein Meniskus. Ja. Und dass du nie mehr Saucony-Schuhe oder wie sie auch immer heissen, anlegen wirst. Bis gleich, macht's gut, tschüss zusammen.
Das war Julius Völkin. Ein sehr, sehr guter Freund von dir. Mhm. Ich habe verstanden, dass er stolz auf dich Weg ist, dass du wie du deinen Weg gegangen bist, obwohl manche Menschen nicht an dich geglaubt haben. Aber das Wichtige ist ja, dass du selber an dich geglaubt hast. Aber wenn es dann zu der Geschichte kommt, die er erzählen will, beziehungsweise die Stichworte, die er gibt, bin ich raus. Ich habe kein Wort verstanden.
Ja, das ist gut. Das ist sehr gut.
Genau, kannst jetzt irgendwas erzählen.
Nee.
Irgendwas mit Schuhen und Meniskus.
Ja, also das sind 2 unterschiedliche Geschichten. Mhm. Das mit dem Meniskus ist so eine Geschichte, ja, ich weiß nicht, ob man die erzählen kann. Das ist, man kann so sagen, dass er dafür verantwortlich war, dass ich mir den Meniskus gerissen habe. Blöd gesagt. Nein, das ist, ich glaube, niemand weiß das. Also ich habe das mal meinen Eltern erzählt und ich habe das auch mal Misha erzählt. Mhm. Wir waren damals, ich glaube 18, 19. Mhm. Wir waren weg abends und sind dann auf irgendwie eine super Idee gekommen, dass es witzig wäre, wenn ich mich in den Einkaufswagen setze und er mich irgendwie durch die Gegend rumfährt.
Der Klassiker.
Und dann ist halt mein Bein, das vorne raus gehangen ist, irgendwo an einem Geländer festgehangen. Ne? Und so ist dann der Meniskus gerissen. Es war zum Glück nur ein kleiner Haarriss und man musste nichts daran machen. Ich konnte nach 3-4 Wochen schon wieder spielen. Mhm. Aber ich habe natürlich Misha, der damals mein Trainer war, ich habe natürlich erzählt, dass das morgens im Training passiert ist und dass es erst am nächsten Tag dann irgendwie angeschwollen sei. Und das hat mir dann natürlich auch jeder geglaubt. Aber ja, es ist natürlich ist beim Feiern passiert.
Aber Jahre später hast du ihm dann irgendwann erzählt, wie es eigentlich wirklich war.
Tatsächlich erst vor ein paar Monaten, als wir mal in Eisenach zusammen im Auto saßen, habe ich es ihm mal erzählt. Ja.
Wie hat er reagiert?
Ja, also
war okay.
Er war jetzt nicht wütend natürlich, hat natürlich auch darüber gelacht, ja.
Und was war das mit den Schuhen?
Das ist so eine Geschichte, die ihn eigentlich so ein bisschen beschreibt, weil er jemand ist, der einem sehr, sehr direkt ins Gesicht sagt, was er von jemandem denkt oder was er hält. Und da bin ich einmal mit Saucony, heißen diese Schuhe, das ist eine Schuhmarke, zur Schule gekommen, weil wir auch zusammen in der Schule waren. Mhm. Und dann hat er mich angeguckt, hat diese Schuhe angeguckt, hat gesagt, was denn das? Und hat irgendein komisches Gesicht bezogen und ich habe sie nie mehr angezogen.
Sind in der Ecke gelandet und ja, genau. Weg damit. Bist du auch ein direkter Mensch?
Jetzt nicht so, also nicht so direkt wie er. Ich sage jetzt nicht,
wie scheiße siehst du denn aus?
Ja, dass mir Schuhe nicht gefallen von jemandem. Aber ich glaube, dass wenn ich ein Problem mit jemandem habe oder wenn ich wenn mich was stört an jemandem, dann sage ich es ihm schon, ja.
Kannst du selber gut damit umgehen, wenn dir jemand sagt, was ihn stört oder was er von dir erwartet?
Ja, sehr. Also ich glaube, dass wenn dir jemand was sagt, der dir sehr, sehr wichtig ist, dann lasse ich das schon an mich ran. Aber wenn mir irgendwelche Leute ihre Meinung sagen, die mir nichts bedeuten, dann dann ist mir das eigentlich egal.
Ja, muss einem ja auch egal sein, weil wie du schon sagst, die Leute haben keine Bedeutung für dein Leben. Insofern musst du dich auf dich selber konzentrieren. 2022 kam dann der Wechsel nach Erlangen, in die stärkste Liga der Welt. Wie kam der Kontakt damals zustande?
Ja, wie vorhin gesagt, als wir diesen European Cup gespielt haben, da haben wir in Krems gespielt. Das ist ein österreichischer Verein. Ich würde mal sagen, ich habe da ein ziemlich gutes Rückspiel gemacht. Und dann der Hauptsponsor von Krems ist auch Hauptsponsor in Erlangen oder war es zumindest. Und ich glaube, dass so irgendwie der Kontakt zustande gekommen ist. Und Erlangen hat mich dann direkt kontaktiert.
Also nicht über einen Berater, sondern direkt bei dir persönlich.
Ich hatte damals noch keinen Berater. Mhm. Dann haben sie sich direkt eigentlich bei mir gemeldet. Mhm. Und dann war ich mal 3 Tage in Erlangen. Ja.
Und was war dein Gefühl in diesen 3 Tagen?
Sehr gut. Also ich hatte echt ein gutes Gefühl. Ich habe die Mannschaft kennengelernt. Damals noch Raul Alonso als sportlicher Leiter, Michael Haas als Trainer. Hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl und habe dann eigentlich schon 2 Wochen später unterschrieben, ja. Mhm.
Wann hast du dir dann einen Berater gesucht, also direkt mit der Verpflichtung in der Handball-Bundesliga? Oder wann kam so der Moment, wo du gemerkt, oder hast du dir überhaupt einen gesucht? Machst du es bis heute alleine?
Nee, ich habe direkt, also mit dem Kontakt durch Erlangen, habe ich dann jemanden gesucht, habe mich dann auch für jemanden entschieden und habe das dann mit ihm zusammen gemacht, weil ich einfach keine Ahnung hatte von Verträgen in Deutschland, Versicherungen, was auch alles da auf mich zukommt und deswegen wollte ich da jemanden haben, ja. Mhm.
Deine erste Saison war eher schwierig mit Erlangen, kann man sagen, oder?
Ja. Also ich glaube grundsätzlich, wenn du die Saison anschaust, war es eigentlich eine normale Anfangssaison. Also ich glaube, ich hatte Einsatzzeiten, nicht allzu viel, aber es war jetzt nicht so, dass ich gar nicht gespielt habe. Aber es gab sehr viele Höhen und Tiefen, also es gab Phasen, in denen ich fehlgespielt habe, dann gab es Phasen, in denen ich gar nicht gespielt habe. Also ja, für mich war es ein schwieriges Jahr, ja.
Hättest du dir mehr Spielanteile gewünscht? Also oder anders, Spielanteile gleichbedeutend mit einer Chance, dich mehr zu zeigen?
Ja, natürlich. Also ich glaube, jeder Spieler will mehr spielen, aber dass es damals einfach nicht gepasst hat. Also ich mache da auch niemandem wirklich einen Vorwurf. Ich habe immer gesagt, dass das einfach nicht gepasst hat mit den Vorstellungen, die ich hatte und die Vorstellungen, die der Trainer damals hatte, dass das nicht übereingestimmt hat. Und deswegen ja, war das so, wie es war.
Und dann kamst du zu diesem Leihgeschäft, dann ging es für dich nach Eisenach. Welche Rolle hat Mischa Kaufmann dabei gespielt?
Ja, eine sehr große natürlich. Klar. Also ich glaube nicht, dass ich nach Eisenach gewechselt wäre, wenn er nicht dort gewesen wäre. Von ihm kam diese Idee, wieso möchtest du nicht zu uns kommen? Und dann habe ich mir das kurz überlegt und wollte das dann unbedingt machen.
Und das war für Erlangen auch total fein, dieses, oder musstest du da ein bisschen bohren, ein bisschen überreden, um nach Eisenach zu kommen?
Ja, das war ein bisschen ein schwieriges Thema, also anfangs nein und dann doch und war ein bisschen ein Hin und Her, aber ich war am Ende froh, dass es geklappt hat.
Du bist gemeinsam mit Justin Koich gewechselt. Ich wollte jetzt gerade fragen, hat dir das geholfen, aber du kanntest Mischa und wusstest, was auf dich zukommt, oder?
Ja, ich glaube, dass es trotzdem geholfen hat. Also klar ist Mischa eine Ansprechperson in Eisenach, aber trotzdem musst du irgendwie in der Mannschaft klarkommen. Was mir sicher auch geholfen hat, ist Timmy Reichmuth, den Schweizer, den ich schon da hatte. Aber es war eigentlich echt einfach in Eisenach, weil es alles junge Spieler sind. Von dem her war das von Anfang an einfach, ja.
Du hast dann in deinem ersten Spiel für Eisenach gleich 13 Tore geworden. Also vom Reservespieler plötzlich zum Führungsspieler. Ganz, ganz neue Rolle, ganz neue Verantwortung. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Ja, also es war natürlich in der Bundesliga das erste Mal, dass ich so Verantwortung hatte, aber ich habe das natürlich schon gekannt aus der Schweiz. Ja, ich fühle mich wohl in dieser Rolle. Also ich mag das, Verantwortung zu haben, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Deswegen war das für mich nicht komisch oder speziell, sondern ja, ich hatte einfach wieder Spaß, Handball zu spielen.
Bist du deswegen auch Torschützenkönig geworden? Einfach nur, weil es Spaß gemacht hat?
Ja, natürlich auch. Also, aber das Allerwichtigste war natürlich das Vertrauen von der Mannschaft und von Mischa. Also ich habe das von Anfang an, vom ersten Tag in Eisenach bis zum letzten gespürt, dass ich dort einfach willkommen bin, dass alle auf mich zählen und sowas spürt man als Spieler.
Was für einen Unterschied macht das, wenn man eben dieses Gefühl spürt, irgendwo richtig zu sein, eine Rolle zu haben, eine Bedeutung zu haben?
Ja, also für mich ist das mit Abstand das Wichtigste. Also in einem Umfeld, in dem man sich wohlfühlt, da blüht ein Mensch auf, egal ob das im Sport ist oder sonst auf der Arbeit oder im Privaten. Wenn man sich wohlfühlt und wenn man mit Menschen zusammen ist, die einen schätzen, dann kommt was Gutes bei raus.
Einer dieser Menschen, die du, glaube ich, besonders schätzt, du hast ihn gerade schon angesprochen, ist Timmy Reichmuth, mit dem du dann in Eisenach wieder zusammengespielt hast. Kommt aus demselben Verein ja wie du, selber Heimatverein. Auch er hat uns ein paar Grüße da gelassen.
Hallo, lieber Annette, hallo, lieber Manni. Ja, es gibt viele spannende Geschichten von und über Manuel, aber zwei würden mich ganz besonders interessieren. Und zwar könnte er ja mal erzählen von seinem ersten U18-Europameisterschaftsspiel gegen Frankreich, wie das so verlaufen ist und generell, wie seine Karriere auf Außen so war, vor allem in der Nationalmannschaft. Und die zweite Geschichte wäre, woher denn sein Spitzname Money Boom Boom kommt, wie er zu dem gekommen ist. Und ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß im Podcast. Liebe Grüße. Ciao, ciao.
Money Boom Boom. Kommt genau woher?
Ich kann nicht mal sagen, wo das angefangen hat. Also ich glaube, das war, wie gesagt, weil ich früher schon viele Würfe hatte. Und mir das auch nie irgendwie wehtat. Also ich habe da ohne Aufwärmen einfach immer aufs Tor geworfen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen angefangen hat, ja.
Also schon tatsächlich in der Jugend entstanden.
Ja, also ich hatte auch in der Jugend bei uns schon immer viele Würfe.
Nee, ich meine, der Spitzname kommt aus der Jugend.
Ja.
Ja. Und dieses U18-Spiel gegen Frankreich? Und warum überhaupt außen?
Ja, also meine Außenkarriere ist kurz zum Glück, aber ich habe irgendwie, das war damals, musst du so einen Pistetest machen, heißt das in der Schweiz. Da wirst du irgendwie eingeordnet, ob du so eine Talentcard kriegst oder nicht, dass du diese Vorteile in der Schule kriegst. Und da war ich, und da waren zu viele Rückraumspieler. Mhm. Und dann mussten wir uns abwechseln und manche mussten dann auf Außen stehen. Und dann war ich da bei diesem Pistetest, stand ich dann auf Außen und dann hat der Nationaltrainer Michael Sutter, der dann später auch A-Nationaltrainer wurde, war Nationaltrainer der U19 der Schweiz, hat dann da zugeguckt und ich habe das anscheinend nicht so schlecht gemacht auf Außen. Und dann hat er mich mal für die U19-Nationalmannschaft eingeladen, dann habe ich da auf Außen mittrainiert und war ab dann irgendwie mit Timmy Reichmuth zusammen links außen in der Nationalmannschaft. Und dieses Spiel gegen Frankreich war die U19 oder U18, U19, U20 EM in Kroatien. Da wurde ich eingewechselt gegen Frankreich, bin in den Angriff gegangen, das Spiel lief 40 Sekunden, ich habe geworfen, habe verworfen und bin hinten direkt wieder raus und habe keine Sekunde mehr gespielt. Das war so mein Spiel an der EM.
Ja. Wie, also kannst du mit sowas gut umgehen? Weil das ist ja, also Ist ja eine harte Entscheidung und man muss ja, also ich finde, da gehört ja viel dazu, das nicht persönlich zu nehmen, sondern das trennen zu können zwischen, okay, es hat jetzt halt sportlich heute irgendwie nicht gereicht.
Ja, ich weiß nicht, also ich war damals 16, also.
Und hast dir nicht so viel im Kopf gemacht?
Natürlich hat mich das gestört, dass ich jetzt da direkt wieder rausgenommen wurde, aber ja, im Nachhinein war das, ja, können wir darüber lachen, ja.
Mhm. Über Mischa Kaufmann haben wir schon gesprochen. Nee, eine Frage noch zum Außen. Du hast gerade gesagt, zum Glück war die Außenkarriere schnell vorbei. Also war jetzt auch nicht deine Position, hast dich nicht wohlgefühlt.
Ja, mal für eine kurze Zeit ist es okay, aber ja, wie ich jetzt schon oft gesagt habe, ich mag es, Verantwortung zu haben und den Ball in den Händen zu haben, und das ist auf Außen nicht ganz so oft, deswegen wäre das, glaube ich, nicht so meins.
Nee, Verantwortung auf Außen ist eher schwierig. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Da besteht die Zeit vor allem darin, viel zu warten.
Ja, genau.
Bis sich irgendjemand mal gnädig zeigt. Mischa Kaufmann haben wir vorhin schon besprochen, als wir über eure gemeinsame Zeit in der Schweiz gesprochen haben, über eure besondere Beziehung haben wir gesprochen. Was hast du sportlich von ihm gelernt im Sinne von, also er ist ja der, der einfach Dinge macht, auf die kein anderer kommt, wenn wir mal das Beispiel nehmen mit vier Rückraumspielern zum Beispiel. Diese Kreativität, die er hat, hat sich das auf dich als Spieler auch ausgewirkt? Oder passt ihr deswegen so gut zusammen, weil du eben auch über die Kreativität kommst?
Also ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, was ich von ihm habe, ist so ziemlich alles, also weil ich seitdem ich 14, 15 bin, eigentlich handballerisch alles von ihm gelernt habe, was ich habe. Er ist nicht nur sehr kreativ, sondern er geht halt einfach extrem auf jedes Detail ein. Also wenn man vielleicht so ein bisschen seinen Insta-Kanal verfolgt, dann sieht man, dass er nicht nur mit dem Team arbeitet, sondern einfach mit den Spielern auch in jedem einzelnen Detail. Und das haben wir halt gemacht, seitdem ich 14, 15 bin. Er schaut einfach auf alles. Und ich glaube, dass diese Detailarbeit so das Größte ist, was er mir mitgegeben hat.
Wie schaffst du es, dass diese Detailarbeit nicht in, ich sag mal, Versessenheit ausartet? Weil, also man kann ja, man findet ja immer noch irgendein Detail. So Detailarbeit ist ja nie vorbei. Ja,
ich glaube, darüber musst du mit ihm sprechen, denn da hat er größere Probleme mit, weil das vor allem von ihm kommt. Mhm. Also ich glaube, ich bin nicht so der Feinmotoriker, also nicht so, ich habe das von ihm gelernt, auf diese Details zu achten, aber ich glaube, ein Problem damit hat eher er, dass er sich da nicht mehr rausfindet. Ja.
Wie ist denn das, wenn er mit irgendeiner Idee um die Ecke kommt? Wenn man ihn so lange kennt, sagt man dann, also ist man dann so im Grundvertrauen, dass man sagt, okay, das ist jetzt wieder völlig verrückt, aber weil es Mischa ist, wird es funktionieren? Oder ist es bis heute so, dass du manchmal da standest und gedacht hast, boah, was will er denn jetzt schon wieder?
Nee, also ich glaube, da muss man irgendwie einfach mitmachen. Also manchmal wacht er mit irgendeinem Gefühl auf und dann will er das ins Training reinbringen. Also dazu habe ich auch eine ganz witzige Geschichte, die ich jetzt von Eisenach wieder gehört habe. Da war ich zwar nicht dabei, aber da haben sie gegen die Löwen gespielt und irgendwie ist Mischa ins Training gekommen am Tag vorher und hat zur Mannschaft gesagt, Jungs, ich habe geträumt, dass Moritz Ende beim noch einen Pass aus dem Rückraum ein Tor wirft. Und Moritz Ende, also er ist ja rechts außen von Eisenach. Und ja, dann haben sie das am nächsten Tag gegen die Löwen einfach gespielt. Sie hatten irgendwie noch einen Pass, alle haben eine Mauer gestellt und Moritz Ende ist werfen gegangen. Er ist, also ist zwar nicht rein, aber das beschreibt Mischa eigentlich ganz gut. Also er hört so ziemlich auf sein Bauchgefühl, hat irgendwie mal eine Idee und macht das dann einfach.
Also der Grund, warum es für dich in Eisenach so gut gepasst hat, warum du in so kurzer Zeit zum Führungsspieler gereift bist, warum du Torschützenkönig geworden bist, ist ganz, ganz viel Mischa Kaufmann?
Ja, einfach das Vertrauen von ihm, ja.
Was war dein bestes Erlebnis in Eisenach?
Oh, das ist schwierig, eins zu sagen. Also ich glaube, es hat angefangen mit diesem Spiel gegen den Bergischen HC, das erste Bundesligaspiel für uns, dass wir das direkt gewonnen haben zu Hause. Das war auf jeden Fall, das hat uns direkt als Mannschaft gezeigt, dass wir in dieser Liga bestehen können. Und dann natürlich der Abschluss, als wir Flensburg zu Hause geschlagen haben, das war was ganz Spezielles, ja.
Das war mit dieser Auswärtsfahrt Leipzig, wo ihr ja dann, wo die Fans beim Sonderzug nach Leipzig sind und dann ihr ja auf der Rücktour auch mit eingestiegen seid?
Das war natürlich auch was Spezielles, weil einfach das Spiel in Leipzig vor 1000 Eisenacher Zuschauern, das war natürlich was Spezielles. Aber für uns Spieler war natürlich die Zugfahrt, ja, ich würde, das war
anstrengend.
Ja,
klar.
Also das war sehr, sehr schön für die Fans und auch für uns, diesen Sieg zu feiern. Aber trotzdem war das 1,5 Stunden Zugfahrt, nachdem man gerade ein Spiel gespielt hat. Und man muss da, nicht man muss, man darf durch den Zug laufen und jeden Fan abklatschen. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass die 1, 2 Bier getrunken haben. Mhm. Das war natürlich einerseits ganz witzig. Also das hat mich unglaublich gefreut. Das war schön, diesen Sieg mit den Zuschauern zu feiern. Aber das war natürlich auch ja, Stress.
Klar, ohne Frage. Also das kann ich total nachvollziehen, dass man natürlich nach so einem Spiel am liebsten erstmal irgendwie ein bisschen Ruhe hätte. Aber es ist ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Wird so schnell, glaube ich, nicht wieder vorbei bei den Eisenacher Fans.
Da weiß man nie, ja.
Genau. Du hast in deinem Abschiedsbrief auf Instagram geschrieben, der THSV und ganz Eisenach wird immer einen großen Platz in meinem Herzen haben. Fühlst du dich als Eisenacher nach diesem einen Jahr nur? Das war jetzt echt nicht lang.
Ja, definitiv. Also es war nur ein Jahr, wie du sagst, aber
ein sehr intensives.
Erstens ein sehr intensives, also wir haben sehr, sehr viel durchgemacht, alle zusammen in dem Jahr. Und andererseits fand ich das krass, wie eine Stadt, eine Handballstadt, einen Menschen so schnell, ja, irgendwie, wie er sich so schnell da wohlfühlen kann oder wie schnell, dass sie es geschafft haben, dass ich gerne dorthin gehe. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas in einem Jahr möglich ist.
Du sprichst ja jetzt nicht vom Sportlichen, sondern auch vom Umfeld.
Also ja, vom sportlichen Umfeld,
vom sportlichen
also
Umfeld.
Von den Fans in der Halle, vom Verein, von den Mitspielern, von allem, ja.
Einfach diese Herzlichkeit, diese Wertschätzung, die dir entgegengebracht wurde?
Ja, einfach egal, wo du in Eisenach bist, auch wenn ich jetzt im Sommer dort war und ein Spiel beim Wartburg-Cup zugeschaut habe, dann kann ich mich dort einfach auf die Tribüne setzen und mit den Zuschauern dort ein Spiel schauen und ich fühle mich wie als einer von ihnen.
Dann ist es umso verständlicher, wie schwer es dir gefallen ist, als dann diese eine Saison vorbei war und klar war, dieses Leihgeschäft endet. Du sollst nach Erlangen zurück. Es gab einen langen Rechtsstreit zwischen dir und dem HC Erlangen, weil du dorthin eben auf gar keinen Fall zurück wolltest. Also es ging gar nicht um die Frage Eisenach oder Erlangen, sondern für dich war klar, du möchtest nicht zurück nach Erlangen.
Ja, also ich wollte auf gar keinen Fall zurück nach Erlangen, aber ich wollte natürlich auch in Eisenach bleiben.
Also das wäre eigentlich dein größter Wunsch gewesen, dort weitermachen zu können?
Das wäre eigentlich das Ziel gewesen, in Eisenach zu bleiben, ja.
Dieser Rechtsstreit hätte dazu führen können, dass du möglicherweise in dieser Saison kein Handball hättest spielen können. Das ist ja eine krasse Konsequenz. Zeigt aber umso mehr, wie wichtig dir diese Entscheidung war, oder?
Ja, also ja, also ich habe diese Entscheidung getroffen mit aller Konsequenz. Ich wusste, was passieren kann, aber ich wusste, dass auch wenn das so passieren wird, dass ich darüber nicht sauer sein werde, sondern dass ich mich bewusst für diesen Weg entschieden habe und dass ich, egal was passiert, dass ich dahinter stehen kann.
Wie hast du es geschafft, in der Zeit klar bei dir und deiner Entscheidung zu bleiben? Weil ich könnte mir vorstellen, da gab es sicherlich auch Menschen von außen, die entweder die Situation gar nicht beurteilen konnten und dadurch vielleicht über dich geurteilt haben, über deine Entscheidung geurteilt haben, die deine Entscheidung bewertet haben. Hast du es geschafft, das auszublenden?
Nein. Man sagt immer, man soll nicht auf Facebook irgendwie Kommentare lesen oder ja, oder auf Meinungen von anderen hören.
Und in einem schwachen Moment macht man es dann doch.
Aber natürlich, wenn dann das erste Urteil da kommt und dann guckt man natürlich mal auf Facebook und liest die Kommentare und sieht natürlich die ganzen Leute, die schreiben, was für ein Idiot ich bin und dass ich einfach meinen Vertrag einhalten soll und ja, was sie auch alles geschrieben haben. Natürlich sieht man das, aber ich hatte immer, wie gesagt, ich hatte immer mein Ziel, also ich wusste, hinter was ich stehe und ich hatte immer meine Familie, meine Freunde hinter mir, die immer auf meiner Seite waren. Deswegen ging das.
Und das Ergebnis der ganzen Geschichte war, Gott sei Dank, du kannst Handball spielen in dieser Saison und zwar auch nicht irgendwo, sondern beim deutschen Meister, beim SC Magdeburg. Wie kam das zustande?
Ja, das ist verrückt. Also natürlich habe ich gesagt, mein Ziel wäre es gewesen, in Eisenach zu bleiben. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht zufrieden bin mit der Lösung, wie das jetzt rausgekommen ist. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich hier Handball spielen darf in diesem tollen Verein. Und das war sehr verrückt. Also der erste Kontakt mit Magdeburg kam irgendwie 2 Wochen, bevor ich dann hier unterschrieben habe. Also das war so eine schnelle Zeit, wie das alles gegangen ist. Ja, also ich hätte vor ein paar Monaten nicht gedacht, dass ich hier stehen werde.
Aber was war dein erster Gedanke, als dein Berater dich angerufen hat und gesagt hat, du, ich habe gerade beim SCM telefoniert?
Ganz ehrlich hab ich gedacht, boah, cool, also krass, dass der SCM sich gemeldet hat, aber ja, ist so, ich bleibe bei Eisenach. Weil
wirklich?
Damals war ich immer noch der Meinung oder im Glaube, dass ich in Eisenach bleiben kann, ja.
Und das war aber, um dann dieses Rechtsstreitthema auch kurz abzuschließen, also das Ergebnis dieses Rechtsstreits war, du kannst gehen, aber nicht nach Eisenach.
Nein, also das Ergebnis von diesem Rechtsstreit war, dass mir eigentlich nur dieses beschleunigte Verfahren abgelehnt wurde. Mhm. Also es wurde überhaupt nie über die Unterschrift oder über das, was ich eigentlich angefochten habe, über das wurde gar nie geurteilt. Mhm. Es wurde eigentlich nur abgelehnt, dass mir so ein beschleunigtes Verfahren nicht erlaubt wird. Mhm. Und dann war es eigentlich, dann hätte ich ja eigentlich in so ein Hauptverfahren gehen müssen, was ja dann eben gesagt länger gedauert hätte. Aber dann ging es eigentlich darum, dass man sich irgendwie einig wird mit Erlangen. Mhm. Mein Ziel war natürlich, dass sich Eisenach mit Erlangen einig wird. Mhm. Das hat nicht geklappt, aber...
Also da ging es um finanzielle Dinge auch.
Da ging es auch um finanzielle Dinge, aber Erlangen hat einfach generell auch den Riegel vorgeschoben gegen Eisenach. Mhm. Und
weil als Liga-Konkurrent gegen den Abstieg...
Auch welchen Gründen auch immer, das hat ja, also das liegt bei Erlangen, ist ja ihre Entscheidung.
Klar.
Aber am Ende hat es dann mit Magdeburg geklappt, ja. Mhm.
Dein erster Tag hier?
Der war verrückt. Also mein erster Tag hier war, ich bin aus Eisenach direkt hierher gefahren, indirekt hierher gefahren, mhm. saß dann hier auf der Geschäftsstelle bei Marc Schmidt, beim Geschäftsführer im Büro. Mhm. Benno kam dann dazu und haben dann irgendwie probiert, diesen Deal abzuwickeln, dass ich hier unterschreiben kann. Das war mein erster Tag hier.
Also sehr viele Gespräche, sehr viel hin und her und dann am Ende aber mit einem positiven Ergebnis.
Ja, das ging dann irgendwie 1,5 Tage, bis ich dann mal endlich den Anruf bekam von Benno. Wir sind durch.
Dann warst du hier im Hotel und dann ging es direkt ins Training? Oder war das noch trainingsfreie Zeit sogar?
Nee, das ging dann schon weiter. Also ich glaube, ich habe dann irgendwie Dienstag, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich Dienstag dann den Anruf bekommen habe und dann Nachmittag, glaube ich, schon im Training stand, ja. Mhm.
Wie war es das erste Mal mit Gisli Christiansson beispielsweise, gemeinsam auf der Platte zu stehen? Natürlich kennst du ihn als Handballer, ihr habt gegeneinander gespielt, aber zusammen in einer Kabine, in einem Team ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, also das war sehr speziell. Ich gehe jedes Jahr ins Final Four nach Köln, mhm. war natürlich auch vor ein bisschen mehr als einem Jahr da, als sie die Champions League gewonnen haben, mhm. habe all diese Spieler gesehen, wie sie diese Trophäe gewonnen haben und wie sie letzte Saison die Bundesliga gewonnen haben und haben natürlich auch hier in der Halle gespielt mit Eisenach oder Erlangen. Mhm. Aber dann wirklich hier zu stehen, das Magdeburg-Logo auf der Brust zu haben und sie als meine Mitspieler zu haben, war schon sehr speziell.
Ist Gisli ein Vorbild für dich?
Ja, ich glaube, dass jeder Spieler hier so ein bisschen ein Vorbild für mich ist. Also jetzt, Vorbild ist vielleicht übertrieben, aber es sind trotzdem Menschen, zu denen man hochschaut. Also das sind alles, Weltstars, sage ich jetzt mal. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber Magnus Saugstrup, der wahrscheinlich alles gewonnen hat, was du irgendwie gewinnen kannst, sei es im Vereinshandball oder mit der Nationalmannschaft. Die haben alle die Champions League gewonnen. Das ist schon was Spezielles.
Du bist geholt worden als Ersatz für Felix Klar, der sich bei den Olympischen Spielen verletzt hat. Das sind natürlich wahnsinnig große Fußstapfen, in die du da treten musst. Gab es mal einen Moment, wo du dir zumindest die Frage gestellt hast, kann ich das? Also bin ich schon gut genug für so eine Rolle in so einem Verein? Hast du mal gezweifelt?
Nein, also ich habe mir nie gedacht, ich muss jetzt hier hinstehen und das machen, was Felix Klar gemacht hat. Das könnte ich nicht. Also erstens spielt der anderen Handball und zweitens ich bin nicht auf dem Level von Felix Klar, noch nicht. Das, so ehrlich bin ich zu mir. Aber ich weiß, was ich kann. Also ich kenne meine Stärken. Ich weiß, dass ich dem Team anders helfen kann. Nicht so, wie Felix das gemacht hat, aber auf meine Art.
Hat es dir den Start hier ein bisschen erschwert, dass du erst so spät in der Vorbereitung dazugestoßen bist? Fehlen dir da 1-2 Wochen?
Ja, natürlich. Also nicht nur ich, sondern dass fast alle bei Olympia waren, dass wir als Team überhaupt nicht diese Vorbereitung hatten. Aber das hatten viele andere Mannschaften natürlich auch. Aber ich glaube, das merkt man definitiv, dass wir 2 Wochen alle zusammen Zeit hatten, bis der Supercup losging.
Den ihr dann verloren habt gegen die Füchse Berlin. Ich glaube, so ein Dämpfer zum Saisonstart ist nie cool, oder? Mit einer Niederlage zu starten?
Nee, definitiv nicht. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin hierher gekommen, ich bin jetzt bei Magdeburg, ich will alles gewinnen und bla bla bla. Und die haben die Champions League gewonnen, Bundesliga, und dann hast du dein erstes Pflichtspiel,
kriegst eine Niederlage.
Schon mal der erste Titel weg. Mhm. So. Ja, ist natürlich kein einfacher Start.
Du hast einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Was würdest du persönlich gerne nach den 2 Jahren erreicht haben? Einen Titel geholt haben? Oder etwas an dir selber weiterentwickelt haben? Was ist für dich das Wichtigste, in diesen 2 Jahren anzukommen, in der Riege der Top-Spieler, dich zu etablieren?
Also ich glaube, dass es da 2 Seiten gibt. Einerseits, wie gesagt, persönlich und eins als Mannschaft. Natürlich will ich mit Magdeburg Titel gewinnen. Das ist ganz klar, so viele wie es geht. Und andererseits möchte ich persönlich zeigen, dass ich auf diesem Level bestehen kann. Also, dass ich das nicht nur bei Eisenach kann, sondern dass ich das auch in so einem Team mit solchen Topspielern wie hier kann. Ja.
Wie hat sich deine Rolle verändert im Vergleich von Eisenach zu hier? Deutlich mehr Konkurrenz jetzt natürlich auf deiner Position.
Ja, meine Rolle ist natürlich eine ganz andere. Also, ich habe deutlich weniger Verantwortung, als ich das in Eisenach hatte. Aber das ist normal in so einem Top-Verein. Hier hat nicht ein Spieler oder 2 Spieler die komplette Verantwortung, sondern hier wird das auf alle Schultern komplett verteilt. Dem es besser läuft, der übernimmt in dem Moment halt die Verantwortung. Aber also meine Rolle ist hier eigentlich eine von vielen, sage ich immer. Wenn es mir läuft, läuft es mir. Wenn es Gießli läuft, läuft es Gießli. Und wir probieren das irgendwie zu verteilen.
So das ganze Umfeld, der Alltag, die Menschen, ich glaube, da gibt es schon auch so ein paar Parallelen und Ähnlichkeiten zu Eisenach, oder?
Ja, also ich sage immer, Magdeburg ist so ein bisschen das große Eisenach, weil die Fans auch verrückt sind. Die Menschen hier leben Handball und das merkt man.
Wie gut bist du angekommen schon?
Sehr gut. Also Magdeburg ist jetzt nicht so groß, dass man sich irgendwie verirren kann. Ich habe schon meine Abläufe, ich habe meine Wohnung, ich habe den Weg, den ich zur Halle fahre jeden Tag. So ein bisschen den Alltag reinbekommen, ja.
Und was dabei hilft, im Alltag anzukommen, ist ja dann auch, wenn man sich so seine Wohnung einrichtet und irgendwann dann so die wirklich wichtigen Dinge endlich kommen, wie beispielsweise eine Küche.
Hi Annette, hi Manu, ich hoffe, es geht euch beiden gut und ich hoffe, dass ihr einen schönen Podcast habt mit schönen, tolle Geschichten. Also Manu, ich hätte eine Frage an dich, da du zum letzten Mal die Ausrede hattest, da du mich nicht zu dir einladen wolltest, da du keine Küche zu Hause hattest. Und dann jetzt bin ich gespannt, was die nächste Ausrede ist, da du deine Küche schon seit 2-3 Wochen bekommen hast. Wieso wurde ich tatsächlich noch nicht bei dir eingeladen? Bin gespannt. Ciao, ciao.
Kannst du ihn nicht leiden, den Nicola Portner?
Doch sehr, natürlich. Und Nicola weiß natürlich, dass er jederzeit herzlich willkommen ist bei mir.
Warum hat es noch nicht geklappt?
ja, das ist eine gute Frage.
Der enge Zeitplan.
Ja,
ihr seid ja nie da.
Also, wir hatten Nationalmannschaft, dann so viele Auswärtsspiele jetzt. aber das müssen wir definitiv nachholen. Ja.
Wie hast du dich ernährt in der Zeit ohne Küche?
Das war zum Glück keine lange Zeit. Okay. Und ich hatte so eine provisorische Küche. Also ich hatte einen kleinen Kühlschrank mit Waschbecken und so 2 kleine Kochfelder. Also das ging schon.
Kochst du gerne? Kochst du viel?
Nein.
Nicht gerne und nicht viel?
Also Ich probiere immer mehr zu kochen, weil zu bestellen ist einfach teuer. Auf Dauer ist wirklich einfach teuer. Was bei mir mehr das Problem ist als das Kochen, ist das Einkaufen. Ich hasse Einkaufen und ich kann es nicht. Ich laufe immer in den Laden und gehe mit dem Falschen oder mit der Hälfte oder mit viel zu viel raus und deswegen habe ich nie das Richtige zu Hause und kann dementsprechend auch nicht so gut kochen.
Ein sehr, sehr schlauer Mensch hat mal eine Einkaufsliste erfunden. Da schreibt man sich drauf, was man braucht und dann kann man die einfach abarbeiten im Supermarkt.
Ja, aber das weiß ich vorher ja gar nicht, was ich möchte. Ich muss mir das ja irgendwie anschauen, was ich da jetzt heute Lust drauf habe und so. Und dann kann ich auch nur für einmal, ich kann dann auch nicht planen für den nächsten Tag oder für die nächsten zwei Tage. Das ist ganz schlimm bei mir.
Ja, kann ich aber total nachvollziehen. Ich bin auch kein Wocheneinkäufer, der dann irgendwie sich am Samstag überlegt, was er nächste Woche Montag bis Freitag kocht, weiß ich doch noch nicht.
Ja, keine Chance. Also man muss ja wissen, auf was man Lust hat dann an dem Tag. Das kann ich ja fünf Tage vorher gar nicht sagen.
Kann ich total nachvollziehen. Hat es dir geholfen, mit Nico jemanden hier zu haben, den du schon kanntest aus der Nationalmannschaft?
Ja, sehr. Also Nicola, wer ihn kennt, das ist einfach ein so toller und positiver Mensch, der mit dem man einfach Gespräche führen kann, die man nicht mit allen führen kann. Man kann ihm einfach grenzenlos vertrauen. Man weiß, dass wenn man mit ihm spricht, dass man dass das bei ihm bleibt und dass er immer nur was Gutes für einen möchte. Und so jemanden hier zu haben, der einem beiseite steht und mit dem man reden kann, wenn es einem mal nicht gut geht oder wenn man irgendwie hier was braucht, das war schon sehr toll, ja.
Du bist angekommen in Magdeburg. Wie es für dich weitergeht, steht in den Sternen. Das weiß keiner von uns. Jetzt bist du auf jeden Fall erstmal die nächsten anderthalb Jahre hier und bereicherst weiter die Handball-Bundesliga mit dem, was du so zeigst auf dem Parkett. Das war der Überblick über deine Karriere. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und dann gehen wir rein in die letzte Rubrik Hand aufs Herz. Wir sind zurück bei Hand aufs Herz, weiterhin mit Manuel Zehnder und starten rein in unsere sieben schnellen Fragen. Hand aufs Herz heißt die letzte Rubrik. Manu, was ist dir in der Vorbereitung lieber, Laufen oder Kraftraum?
Kraft.
Laufen ist. Kennst du irgendeinen Handballer, der Laufen gut findet?
Ja, also.
Ehrlich?
Ich mag es eigentlich schon manchmal.
Okay.
Aber wenn es dann so auf Zeit ist und man muss und man muss und man muss, dann mag ich es nicht so. Ich mag es mehr für mich, um irgendwie meinen Kopf frei zu kriegen, um mich ein bisschen bewegt zu haben. Mhm. Aber so auf Tempo und auf Ausdauer mag ich das auch nicht. Ne.
Und Kraftraum, hat der eine andere Bedeutung für dich bekommen in den letzten Jahren? Bist du mittlerweile mehr im Kraftraum, weniger im Kraftraum? Wie dosierst du das so?
Also ich würde schon sagen, dass es mehr wurde. Mhm. Aber es ist definitiv immer noch was, wo ich mich mehr dazu zwingen muss, sage ich jetzt mal. Ich spiele Handball, weil mir das Handball Spaß macht und da fällt es mir manchmal schon schwer, dann auch so die anderen Dinge zu machen, wie seinen Körper zu pflegen, in Kraftraum zu gehen, nach dem Training sich gut auszudehnen und sowas. Das ist schon was mir eigentlich schwer fällt.
Aber merkst du, dass du besser Handball spielen kannst, wenn du es tust? Also ist das der Effekt, den du brauchst, um es dann trotzdem zu machen, obwohl du keine Lust drauf hast?
Ja, definitiv. Also einfach generell dieses Bewusstsein zu haben für seinen Körper, das ist Pflicht und das muss man auf diesem Level haben, ja.
Lieber Klassenerhalt mit Eisenach oder Meisterschaft mit Magdeburg?
Meisterschaft mit Magdeburg.
Klassenerhalt mit Eisenach hattest du ja jetzt auch schon,
ja. Ne?
Haben wir schon Haken hintergemacht.
Genau.
In diesem Jahr die Meisterschaft?
Ja. Ja, definitiv. Also das ist unser großes Ziel und das wollen wir erreichen.
Wer ist der beste Spielmacher aller Zeiten?
Das ist nicht nur, weil ich sagen muss, sondern das ist definitiv meine Meinung, Andi Schmid.
Was macht ihn so einzigartig als Handballer?
Einfach dieses fünf Schritte vorausdenken. Er wusste ganz genau, wenn er einen Spielzug angesagt hat, dass der sechste Pass bei ihm landet und dass der in diesem Tempo da rein zum Kreisläufer kommt. So dieses Verständnis für dieses Spiel, was nach den ersten paar Pässen kommt, habe ich sonst noch nicht gesehen.
Warum trägst du die Trikot Nummer 8?
Einerseits wegen meinem dem Papa von meinem Patenonkel, den wir schon angesprochen haben, der immer die 8 trug, der dann leider verstorben ist. Und ich habe dann danach die 8 genommen. Und andererseits wegen meinem Lieblingshandballspieler Daniel Narcisse, der die 8 immer in der Nationalmannschaft hatte.
Mhm. Warum ist er dein Lieblingshandballspieler? Was beeindruckt dich an ihm?
Ich fand das einfach immer so cool, wie das ausgesehen hat, wie er Handball spielt. Seine 1 gegen 1 und seine Bewegungen einfach, ich fand das sah immer so toll aus.
Ja, sehr, sehr, also trotz seiner Körpermasse, die er mitbringt, sehr elegant irgendwie auf
dem Spiel. Ja, extrem, ja.
Wir kommen zum Handball Fantasy Manager Start 7. Spielst du den?
Ja.
Wen hast du aufgestellt?
Also ich habe links außen habe ich Luki Mertens. Mhm. Rückraum links habe ich Philipp Weber. Mhm. Dann habe ich Tissier auf der Mitte. Mhm. Ich habe Semper rechts. Mhm. Rechts außen habe ich Benze Imre von Kiel. Am Kreis habe ich jetzt neu gekauft Horsen von Gummersbach. Und im Tor habe ich Möller von Flensburg.
Dich selber hast du nicht aufgestellt?
Nee.
Weil?
Ja, weil ich teuer war noch von letzter Saison und ich wusste, dass ich nicht mehr ganz so viele Aktionen habe diese Saison.
Ja, da trägst du die Hypothek der vergangenen Saison so ein bisschen mit dir mit. Wir kommen zum offiziellen Tippspiel der Handball-Bundesliga, gucken auf den 11. Spieltag. Du kannst dir jetzt aussuchen, ob du den kompletten Spieltag tippen möchtest oder ob ich dir eine Partie raussuche, die du
Dann tippst. Such mal eine raus.
Such ich eine raus. Ja. Wichtig ist, es muss die Differenz und das siegreiche Team getippt werden. Also nicht nur, wer gewinnt, sondern auch Differenz. Wir machen nicht Hannover gegen Magdeburg, das wäre gemein. Wir gehen jetzt später in Eisenach gegen Melsungen. Eisenach zu Hause gegen Melsungen. So, jetzt bin ich gespannt.
Also ich hoffe natürlich nicht nur für uns, nicht nur für Eisenach, dass sie gewinnen, sondern es wäre natürlich auch für uns, für Magdeburg top, wenn Melsungen natürlich verliert. Deswegen sage ich +3 Eisenach.
Und sie haben ja eigentlich auch jetzt eine Verpflichtung, gegen Magdeburg zu gewinnen, aufgrund eurer Verbindung, weil und so, also man kann ja da auch ein bisschen was konstruieren.
Genau.
Wiesha macht das schon.
Ich denke, die machen das, ja.
Okay. Ich danke dir, Manuel, für deine Zeit, für deine Geschichte, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast. Alles Gute weiterhin.
Danke für die Einladung.
Danke dir.